Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, dem ich jetzt guten Tag sagen würde, wenn er denn da wäre. Aber er ist noch nicht da. Wahrscheinlich hat er sich im Berliner Verkehr verspätet. Ich sage Ihnen schon mal, was wir vorhaben werden, wenn wir uns hier gleich unterhalten. Wir sprechen über einen Film, Stunden der Entscheidung, den Sie möglicherweise gesehen haben am Abend im ZDF. Zwei Versionen von Angela Merkel, die echte und die Schauspielerin über die dramatischen Stunden am 4. September 2015. Und dann sprechen wir natürlich über das große Drama, das wir in der realen britischen Politik sehen. Hier im Deutschlandfunk Kultur. Ach ja, genau. Was bräuchte man dafür? Ich würde ihn jetzt am liebsten zur Ordnung rufen.
Oder!
Aber er ist noch nicht da. Albrecht von Lucke, aber bestimmt gleich. Albrecht von Lucke darf einmal durchatmen. Er ist gerade in diesem Moment ins Studio gekommen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Tag, Herr Frenzel, freut mich sehr, wie immer.
Berliner Stadtverkehr, oder?
Ja, ja, mir ist zweimal die S-Bahn weggefahren und dann kann das so passieren. Also von daher.
Okay, gut. Wäre auch ein Thema möglicherweise, Infrastrukturfragen in Berlin, aber wir haben noch zwei, drei größere heute. Ja, ich lasse Sie mal ein bisschen durchatmen, erzähle mal die letzten Stationen im Brexit-Drama. Das Parlament beschließt die Verschiebung des Austritts aus der EU, sollte es kein Abkommen mit Brüssel geben. Gegen den Willen des Premierministers Boris Johnson. Das war der Stand letzte Nacht. Der hat daraufhin Neuwahlen beantragt, ist mit diesem Antrag gescheitert. Also zwei Niederlagen für Boris Johnson. Albrecht von Lucke, da gibt es so etwas wie die klammheimliche kontinentale Freude, wenn man so die Kommentare liest, auch bei Ihnen?
Ja, man muss es, glaube ich, noch viel, viel grundsätzlicher formulieren. Ich will das nicht Freude nennen, aber es ist die Selbstbehauptung des Parlaments. Und das ist eine viel gravierendere Frage. Boris Johnson, und wir haben ja übrigens interessanterweise einen fast ganz ähnlichen Coup vor wenigen Wochen in Italien erlebt, wo Herr Salvini meinte, gewissermaßen die Volksvertreter überrumpeln zu können mit der Ansetzung von Neuwahlen, ein ähnlicher Coup. Das Gleiche oder jedenfalls in ähnlicher Weise erleben wir gerade in Großbritannien. Und das in einer derartig, ja, man kann ja sagen, arroganten Art und Weise, wenn wir uns an die Bilder des gestrigen Tages erinnern. Der Parlamentspräsident Rees-Mogg lümmelnd auf der Bank im Parlament. Ein Johnson-Premier, der letztlich, wie wir alle wissen, das Parlament ja nur drei Wochen lang pausieren lassen will, um dann ohne das Parlament, ohne die Bestätigung der Volksvertretung, seinen Brexit durchzubringen. Das ist schon ein Vorgang, bei dem man nicht klammheimliche Freude empfindet, sondern sich sagt, das ist noch einmal die Selbstbehauptung des Parlaments in einem Land, in dem man das, was Johnson gemacht hat, ja vor wenigen Wochen gar nicht für möglich gehalten hätte.
Selbstbehauptung des Parlaments, das ist eben ja die schöne Lesart, selbstbewusstes demokratisches Auftreten, die Antwort auf eine selbstherrliche Regierung, soweit würde ich auch mit Ihnen mitgehen. Nur wir sehen ja auch so etwas wie ein, vielleicht ist das Wort jetzt ein wenig groß gewählt, aber ein Scheitern des Parlamentarismus, wenn wir auf dieses britische Unterhaus schauen im vergangenen Jahr, das letztendlich immer nur eine Nein-Maschine war, keine positiven Antworten finden konnte. Und das ist ja jetzt wieder so. Es gibt eigentlich immer nur die Antwort darauf, was man nicht möchte oder was man später möchte oder was man unter bestimmten Bedingungen möchte, aber ja im Prinzip keinen positiven Ansatz.
Ja, das ist richtig. Das Parlament in Großbritannien trifft eine erhebliche Mitschuld. Aber auch da müssen wir uns bewusst machen, wie es angefangen hat. Hätte Theresa May nicht versucht, mit einem anderen Vorgang, nämlich ebenfalls dem Ansetzen von Neuwahlen, eine weit größere Mehrheit im Parlament zu erzielen, als sie bereits hatte. Wir erinnern uns, sie war ja in einer starken Position. Hätte sie ihre Mehrheit nicht derartig schnell bei den Neuwahlen verloren, wäre dieses fatale Patt, was in der Tat übrigens auch durchaus durch ein Verschulden, zum Teil jedenfalls, auch der Labour Party, dann dazu führte, dass das Parlament nicht der Akteur war. Es wäre dieses Patt nicht eingetreten. Allerdings muss man auch da sagen, es war nicht zuletzt natürlich das Versagen der Premierministerin, dass sie das Parlament nicht weit früher eingespannt hat. Klar, Labour hat dagegen gehalten. Corbyn zielte auch damals selber auf Neuwahlen. Aber trotzdem, ich würde das nicht so einseitig sehen. Vor allem müssen wir uns Grundsätzliches überlegen. Der Parlamentarismus ist immer eine ungemein schwierige Angelegenheit. Das werden wir in den nächsten Wochen schon in Sachsen und in Brandenburg erleben. Das heißt, diese Bewährungsprobe des Parlamentarismus ist eine, die weit über Großbritannien hinausgeht. Sie ist eine gesamteuropäische. Und insofern wäre ich zurückhaltend, von einem Scheitern des Parlamentarismus zu sprechen. Er ist immer schwierig und er ist gegenwärtig in ganz, ganz schwerem Fahrwasser.
Aber wenn wir uns mal die Situation dort angucken, aber auch anderswo, sehen wir ja, dass wir auf jeden Fall an Grenzen stoßen. Wir haben das heute Morgen zum Thema gemacht mit Helmut Wilke, emeritierter Professor Professor für Global Governance an der Universität in Friedrichshafen, der unter anderem ein Buch geschrieben hat, Demokratie in Zeiten der Konfusion, und der gesagt hat, im Prinzip müssen wir ein bisschen weiterdenken.
Zum einen ist sie nicht strategiefähig, weil sie sehr kurze Zyklen hat und kurzfristig denkt und immer auf die nächste Wahl sozusagen guckt. Und zweitens, und das ist vielleicht noch dramatischer, sie ist nicht mehr hinreichend lernfähig. Das heißt, sie lernt immer erst aus Krisen und Katastrophen, während wir bei den heutigen Problemen, nennen wir nur das Beispiel Klimawandel oder Migration oder globales Finanzsystem, Regulierung, weil wir mit diesen Problemen nicht mehr zurande kommen, wenn wir im Nachhinein korrigieren. Wir müssen vorausdenkend lernen und dazu brauchen wir neue demokratische Institutionen.
Neue demokratische Institutionen, wenn wir das jetzt mal auf den Brexit beziehen. Wir sehen ja diese verfahrene Situation. Müsste man da im Moment nicht gerade an dieser Stelle mal überlegen, wie kommen wir denn da raus? Möglicherweise auch jenseits politischer Entscheidungen zwischen Regierung, zwischen Unterhaus. Ich weiß nicht, es gibt das Stichwort einer Expertenregierung möglicherweise. Das wäre jetzt eine Chance auch als Mittelweg zwischen dieser Blockade und der politischen Idee der Neuwahlen.
Naja, ich will mal den guten Begriff des Governance-Theoretikers, so haben sich Herrn Wilke vorgestellt, und nicht ohne Grund,
Global Governance
gerne
ist seine
aufnehmen.
Professur.
Global Governance, er sagte so schön, Demokratie ist nicht strategiefähig. Das denken sich die Herren Putin und der chinesische Präsident, wahrscheinlich Donald Trump auch. Also natürlich, die Demokratie hat das große Problem, dass die Wählerschaft immer natürlich, wie er es durchaus zu Recht sagte, in Demokratiephasen, in Legislaturperioden denkt. Deswegen ist die chinesische Diktatur oder die russische sehr stolz darauf, dass sie das alles nicht braucht. Und auch das, was sie ins Felde führen. Der Expertenrat ist natürlich, klar, im Sinne einer Governance etwas, mit Demokratie nicht notwendigerweise in Übereinstimmung stehen ist. Wenn wir das hätten, ein großes Gremium der Experten, wäre das nicht notwendigerweise demokratiekompatibel. Natürlich, das ist die
Zumutung. Aber würde möglicherweise bessere Ergebnisse liefern oder überhaupt Ergebnisse liefern?
Das sagen Teile, ich wiederhole das nur, es sagen Teile derer, die Demokratie gerade in Angriff nehmen. Ob es Chinesen, ob es Russen und andere sind natürlich auch. Die sagen, eine Diktatur hat Planungssicherheit. Die kann auf die lange Strecke.
Wenn Sie jetzt sagen, Diktatur ist natürlich ein hartes Wort.
Ja, natürlich, aber Sie wollen das mal auch. Man muss den Begriff der Governance, ich will das mal deutlich machen, deswegen nahm ich den Begriff der Governance auf. Und das war ja von Herrn Wilke auch deutlich so formuliert. Die Demokratie ist nicht strategiefähig. Damit legt er den Finger in die Wunde. Man kann sich jetzt aber da natürlich fragen, wie kommt man aus dieser Strategieunfähigkeit raus? Es wird schon in dem Augenblick problematischer, wenn wir sagen, okay, wir müssen die Legislaturperioden verlängern. Wäre ja ein probates Mittel. Wir könnten ja sofort sagen, dann machen wir nicht nur 4 Jahre, wir machen vielleicht 8 Jahre. Dann haben die Regierenden längere Planungszeiten, sie haben auch Planungssicherheit. Es würde natürlich aber die Mitsprache des Volkes minimieren. Und das ist das große Problem. Wir erleben das bei allen großen Fragen. Denken wir sie nur an die Frage Fridays for Future, die Frage der Zukunft der demokratischen Beteiligung kommender Generation.
Aber gerade wo Sie das sagen, Albrecht von Lucke, Fridays for Future, auch in der Klimapolitik merkt man ja in gewisser Weise das Versagen einer demokratisch-parlamentarisch angelegten Politik, weil sie offenbar in zu kurzen Zirkeln denkt. Wo ich schon häufiger gedacht habe, was, wenn wir jetzt eine Expertenregierung haben? Jetzt war Großbritannien bisher immer so wunderbar stabil, dass man sich da nie Gedanken machen musste. Italien hat jetzt heute gerade den Weg freigemacht für diese neue Regierungskoalition. Italien ist ja so ein Beispiel, ein Land, das eigentlich seine besten Phasen hatte, wenn Expertenregierungen an der Macht waren, weil eben auch im Gegenbild die Parteien, das demokratische System in gewisser Weise dysfunktional waren, keine Ergebnisse mehr im ausreichenden Maße geliefert haben. Also mit Blick auf Großbritannien wäre ich jetzt fast an dem Punkt zu sagen, wir sehen eine derartige Systemdysfunktionalität, dass man vielleicht sogar mit Brüsseler Hilfe sagen kann, setzt doch mal einen Expertenrat ran.
Ja, die Versuchung ist groß, bloß wäre das faktisch der Offenbarungseid unserer Demokratie. Und die große Frage, die Herausforderung übrigens nicht nur dieses Jahres, der nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, wird darin bestehen, ist die Demokratie tatsächlich in der Lage, die Interessen, beispielsweise zukünftiger Generationen, übrigens auch die Interessen nicht in dem eigenen Lande Lebender, einzubeziehen, in dem Sinne weitsichtig zu handeln. Und das ist natürlich mit einer harten Auseinandersetzung der Regierenden mit den Regierten, mit den Bürgerinnen und Bürgern inbegriffen. Das heißt, wir werden diese Auseinandersetzung führen müssen, aber jetzt gewissermaßen es zu übertragen, so sehr ich mir Räte, und wir leben übrigens auch schon in einer großen Räterepublik, wir haben überall Kommissionen für alle Belange, das sei gesagt, wir haben überall Experten,
Räterepublik,
die eigentlich...
ist das schön verwirrend als Begriff.
Eine Räterepublik neuen Stils, wir haben ja überall Kommissionen. Die Grundfrage ist die, inwieweit werden diese wirklich in aufklärischer Hinsicht tätig und können vielleicht auch eine Bevölkerung dazu bewegen, dass sie andere Interessen, weiterreichende, für kommende Generationen beispielsweise im Schilde führt. Dann, glaube ich, ist die Demokratie noch nicht am Ende.
Die Kanzlerin fliegt heute nach China und mit ihr fliegen hohe Erwartungen. Einerseits natürlich Business, Business, Business. Andererseits bitte auch noch klare Kante in Sachen Hongkong. Es gibt unter anderem einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin, verfasst von Joshua Wong und anderen Aktivisten der Proteste dort. Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Wie schätzen Sie das ein? Wie viele Werte fliegen mit in der Regierungsmaschine nach Peking?
Die Werte fliegen mit, da bin ich ziemlich von überzeugt. Aber die Frage ist, wie weit sie zur Sprache kommen. Und da muss man große Zweifel haben. Bleiben wir doch mal beim Begriff der Governance.
Ja,
das ist doch hochinteressant.
Nein,
der Begriff ist hochspannend. Ja. Weil hier fliegen ja viele Mitreisende mit, nämlich große Vertreter der deutschen Industrie. Es ist eine Reise, wie so oft. Letzte war, glaube ich, im Mai letzten Jahres. China ist ja der große neue Handelspartner, auch vor allem nach den großen Konflikten mit den Vereinigten Staaten. So, und die große Frage ist auch diese. Regierungsmaschine voll mit Unternehmern erwartet sich Good Governance. Und zwar in einer Weise, die einerseits bedeutet, wir wollen verlässliche Handelsbeziehungen. Dieses Dilemma. Werden diese Handelsbeziehungen gestört durch die Menschenrechte, die man im Munde führt? Oder nicht? Das ist die Grundfrage, die über allem steht.
Und wobei aber da natürlich die spitzfindige Frage ist, was stört da eigentlich, wenn ein Land, ein Regime Menschenrechte nicht achtet oder wenn man zu sehr darauf pocht, dass sie eingehalten werden? Was ist sozusagen schwieriger, zum Beispiel auch für die deutsche Wirtschaft?
Die deutsche Wirtschaft fürchtet zunächst natürlich, dass eine Störung der Beziehung eintritt. Und Sie haben völlig recht, die Grundfrage ist, und die steht ja über allem, kann man es sich trauen, genauso deutlich wie die Chinesen, die ja jede Störung ihrer Firmen mit klarer Ansage kontern. Also wenn ich an die Kritik an Huawei denke, die Firma, die möglicherweise für Telekommunikation hier zuständig sein soll. Da hat natürlich die chinesische Regierung sehr deutlich ihr Unbehagen geäußert, als hier Kritik an der Frage aufkam, kann man einem chinesischen Konzern, einem staatsnahen Konzern, die Televerbindung überlassen. So, diese Frage ist im Raum. Können sich deutsche Politiker es gleichermaßen trauen, auf Augenhöhe, wie es übrigens jetzt gerade die Liberalen fordern, auf Augenhöhe gleichermaßen zu reklamieren? Das ist, glaube ich, manchmal nicht in dem Maße der Fall. Ich glaube,
Frau Merkel, sollte es so sein?
Es sollte durchaus so sein. Grundsätzlich wäre es geboten. Aber natürlich ist die Angst vor der gewaltigen Macht der Chinesen, übrigens auch vor dem Hintergrund, dass China ja direkte, ich nenne es nicht Angriffe, aber Interventionen auf den europäischen Markt startet. Also der Ausbau der Seidenstraßeninitiative, wo viele Staaten der südlichen Hemisphäre bis zu Italien bereits voll dabei sind. Diese Frage der Intervention in Europa schwächt natürlich auch den Merkelschen Angang. Also hier rächt sich beispielsweise sehr stark, dass Merkel nicht mehr in dem gleichen Maße wie vielleicht noch vor wenigen Jahren als die Sprecherin Europas auftreten kann, sondern dieses Europa hochgradig gespalten ist und in vielen Bereichen bereits chinesisch beeinflusst.
In der Hongkong-Frage würden Sie da auch sagen, es ist geboten, dass da eine Bundeskanzlerin klar auftritt. Bevor Sie antworten, werde ich Ihnen mal eine Antwort einspielen, die wir heute Morgen bekommen haben von Hellwig Schmidt-Glinzer, dem Direktor des China-Zentrums Tübingen, der nämlich vor Einmischung warnt mit folgenden Worten.
Wenn Millionen von jungen Leuten auf die Straße gehen, dann ist das natürlich aufsehenerregend und das muss man auch thematisieren. Aber man muss sich nicht zum Sprecher partikularer Gruppen dort machen. Da würde Frau Merkel auch eine rote Linie überschreiten.
Würde sie das?
Naja, Herr Schmidt-Glinzer ist ja durchaus China-Experte, manchmal vielleicht sehr wohlwollend gegenüber der chinesischen Regierung. Es geht ja nicht darum, Partikularinteressen erstmal nur im Munde zu führen. Übrigens wird bei allen Äußerungen, die jetzt getätigt werden, immer auch gesagt, dass man auch gegen die Gewalt der Demonstrierenden ist. Das tut die deutsche Regierung, das tun die Verantwortlichen in beiderlei Hinsicht. Aber natürlich hat auch die Bundesregierung eine Veranlassung, deutlich zu machen, dass es sich weiterhin bei dem Prinzip ein Land, zwei Systeme um einen zu verteidigenden Anspruch handelt. Dass also auch hier grundsätzlich Meinungsfreiheit etwas ist, was auch im Sinne der Menschenrechte zu verteidigen ist. Das ist ja mit dem Prinzip ein Land, zwei Systeme durchaus anerkannt. Und auch da interessanterweise, auch wieder im Sinne von Good Governance, ist natürlich auch das Interesse, man darf es auch da nicht zu schön machen, natürlich auch ein wirtschaftliches. Auch Hongkong ist natürlich ein wichtiger globaler Player, auch nicht zuletzt für die deutsche Industrie. Ja. Also wir merken auch da, ja, ich finde es richtig, dass es artikuliert wird, dass auch das eine Rolle spielt in den Beziehungen. Allerdings glaube ich vor allem eines, natürlich müssen wir uns auch bewusst machen, der wirkliche Einfluss Deutschlands alleine ohne Europäische Union ist verhältnismäßig gering und weit mehr wird die Frage der Gewaltanwendung in Hongkong davon abhängen, ob die chinesische Regierung ein Interesse daran hat, am 1. Oktober diesen Jahres, in dem sie nämlich 70 Jahre alt wird, friedliche Bilder über die Mattscheibe gehen zu lassen oder gewaltsame. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir jedenfalls auf absehbare Zeit wahrscheinlich noch keine Gewalt sehen werden.
Stunden der Entscheidung heißt der Film, der am Abend im ZDF lief. Ein Dokudrama über den 4. September 2015. Der Tag, an dem Angela Merkel beschloss, tausende Flüchtlinge ins Land zu lassen, die sich in Ungarn auf den Weg gemacht hatten Richtung Österreich und Deutschland.
Wir brauchen ein Pressestatement.
Diese Nacht ist eine Ausnahme.
Frau Merkel, Sie wissen, dass Sie jetzt da leider ganz allein sind mit dieser Entscheidung.
Wir haben keine Zeit mehr, Ihnen auf allen möglichen Ebenen den Rücken freizuhalten.
Sie exponieren sich nicht nur politisch, sondern auch persönlich.
Also, was ich meine ist, Sie allein
werden für die Folgen dieser Entscheidung verantwortlich gemacht werden.
Danke, Frau Baumann. Gute Nacht.
Kleiner Ausschnitt. Eine fiktive Szene in diesem Dokudrama. Es gibt auch reale Dokumentationsteile. Das Telefonat hier zwischen Angela Merkel und ihrer Büroleiterin Beate Baumann. Mein heutiger Gast, der Jurist und Politologe Albrecht von Lucke, hat diese gut 80 Minuten gesehen, wie viele andere. Ich glaube, so etwa 2 Millionen Menschen. Taugt der Stoff für einen Fernsehabend?
Ja, das tut er allemal. Es ist ja die Frage, was so taugt. Also wenn man sich überlegt, was wir sonst alles versendet bekommen, oder ist das natürlich eine hochspannende Zeitfrage. Es bleibt ein Datum von ungemeiner Brisanz und das ist gut aufgearbeitet. Nur die Frage ist die, inwieweit ist es in der Lage, wirklich die Ereignisse richtig einzubetten? Ich fand es spannend, ich fand es bloß, und das macht es so interessant, eben den Ausschnitt. Und der Ausschnitt alleine, über den man sich übrigens lange auch fragen kann, was hat er fiktiv geleistet? Wie weit ist die Darstellung der Charaktere gelungen? Ich fand es lustig, sie sind nun wahrlich nicht sehr schön geraten. Also man sagt, das kritische Moment fließt schon darin ein, dass also weder Frau Merkel noch Herr Altmaier, wie auch immer, nun, man ist ihnen nicht mit schönen Figuren nahegetreten. Also da ist der Film kritisch. Aber die Frage ist die, blendet er nicht vor allem das Entscheidende aus, nämlich die Folgen dieses Tages, also sowohl den Vorlauf als auch die Folgen. Insofern bleibt es ein Stück weit spannend zu sehen, was an dem Tag passiert ist. Aber was danach politisch daraus erwuchs, ist mit dem einen Tag beileibe nicht zu erklären. Danach sind die eigentlich entscheidenden Dinge erst passiert. Und das macht es so vielleicht dann auch schwierig, es alles nur auf einen Tag zu fokussieren.
Es gibt eine Stimme, Gerhard Schindler, in dieser Dokumentation, da sind ja auch immer wieder Interviews eingefügt, der das auch formuliert, zumindest als eine Fragestellung. Gerhard Schindler, der damalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes.
Das ist dann doch keine Ausnahme geblieben ist, sondern lange, lange angehalten hat, das gehört für mich zu den unerklärbaren Phänomenen dieser Geschichte. Es ist schon paradox, dass die anderen für uns die Arbeit erledigt haben. Die Zäune auf dem Balkan, in Ungarn, in Mazedonien und beispielsweise in Bulgarien haben dazu geführt, dass die Massenmigration gestoppt wurde, während wir in Deutschland darüber diskutiert haben, ob es Obergrenzen gibt oder keine.
Gerd Schindler, der damalige BND-Chef. Das heißt also, Sie sagen, diese Stunden der Entscheidung, so wie dieser Film ja heißt, sagen im Prinzip zu wenig. Gleichwohl ist es aber natürlich so, dass gerade auch die politischen Gegner von Angela Merkel ja genau diesen Moment als das Hauptproblem darstellen, was ja dann immer als Kontrollverlust dargestellt wurde.
Ja, die beiden Hauptgegner und die Antipoden werden ja dargestellt. Das ist das Interessante. Dieser Film ist fokussiert auf 2 große Ereignisse. Erstens am Anfang die klare, absolut zynische Position von Herrn Orban, der sagt, ich brauche diese Aufnahme nicht. Im Gegenteil, es ist das Ende des liberalen Europas. Da ist eine starke Stimme auch von Gerald Knaus, dem Verantwortlichen damals für die Fluchtfragen, der so empfand und schildert, es ist das Ende des liberalen Europas. Wir nehmen die Flüchtlinge nicht mehr auf. Wir entziehen uns dem Menschenrechtsschutz. Und das Interessante, am Ende kulminiert es natürlich in diesem nicht zustandenen Telefongespräch mit Horst Seehofer. Mhm. Horst Seehofer, der sich ob am Telefon verweigert, indem er bewusst nicht rangeht, das ist ja ein offenes Geheimnis, oder weil er vielleicht wirklich den Anruf an anderer Stelle nicht entgegennehmen konnte. Jedenfalls bewusst. Und dann wird es so spannend, am nächsten Tag den Konflikt, und da sind ja immer wieder neue Entscheidungen getroffen worden, den Konflikt mit Merkel aufmacht. Denn wir müssen uns doch eines bewusst machen, die Krise wurde ja dann auch vor allem innenpolitisch so dramatisch, weil danach eine völlig heillose Konfrontation zwischen CDU und CSU entstanden ist, nicht zuletzt auch deshalb, weil die CSU von Horst Seehofer über Jahre einen Konflikt auch mitgeschürt hat. Zwar dann immer wieder an Merkel, die da durchaus eine Mitschuld hat, auch abgeprallt ist. Aber aus dieser verheerenden Situation ist dann letztlich auch das entstanden, was so ironisch am selben Abend am ZDF, nämlich lustigerweise in 2 aufeinanderfolgenden Sendungen zum Tage trat, nämlich die AfD. Wir hatten gestern Abend AfD-Festspiele im ZDF. Es war erst bei Dunja Halyali, Herr Meuthen und dann noch bei Herrn Lanz, Alexander Gauland. Beide Vorsitzenden. Und das ist so lustig. Das ist das Ende dieses Films. Da heißt es dann, wir werden sie jagen. Das Jagen setzt aber auch deshalb, das Jagen setzt da auch deshalb ein, weil diese heillose Konfliktlage, auch von Horst Seehofer betrieben, Herrschaft des Unrechts gegen Merkel intoniert, das setzte erst danach ein. Und ich habe mich immer wieder gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn die CSU, denn Horst Seehofer war ja keineswegs alleine, nicht gesagt hätte, das ist keine Herrschaft des Unrechts, sondern es ist eine gewaltige Herausforderung, wir wissen um die Probleme, wir stehen aber an der Seite der Kanzlerin, wir werden es auch schaffen. Dann hätten wir, glaube ich, diese innere deutsche Konfliktlage mit all den Verwerfungen, mit dem Erwachsen, mit dem Stärke der AfD nicht in dem Maße gehabt.
Das ist ein Denkspiel. Ich habe ein anderes. Ich habe mich jetzt auch gerade nach diesen Landtagswahlen, nach dem Sonntag, nachdem ja auch viele im Vorfeld gesagt haben, ich habe mit Matthias Platzeck gesprochen, dem früheren Ministerpräsidenten in Brandenburg, mit Heinz Eggert, dem früheren sächsischen Innenminister, bei Kurt Biedenkopf in Sachsen, die beide letztendlich sagten, ja, dieses Jahr 2015, diese große Zäsur. Und ich habe mir mal die Frage gestattet, was wäre denn gewesen, wenn Angela Merkel damals gemeinsam mit den anderen Beteiligten anders entschieden hätte? Wenn sie gesagt hätte, wir entscheiden uns gegen die humanitäre Lösung, wir lösen das Problem für Ungarn und für Österreich vor allem nicht, hätten wir dann heute möglicherweise nicht diese Spaltung der Gesellschaft, wie wir sie erleben?
Ja, unbedingt. Ich glaube, das in der Tat. Da ist die Aussage, ja, da bin ich absolut sicher. Ich glaube, das Jahr 2015 eben in dem Zusammenspiel, in der fatalen Aufladung auch des Konflikts in der Union, die übrigens ja bis vor einem Jahr ging. Das Interessante bei der Doku ist ja vor allem, wenn man merkt, was alles in diesen 4 Jahren passiert ist. Noch vor einem Jahr, es ging über 3 Jahre, noch vor einem Jahr stand die CDU und die CSU knapp vor der Spaltung, weil Horst Seehofer ist interessanterweise auch, es waren damals auch, glaube ich, fast Tage der Entscheidung überschrieben. Also jetzt kommt es zur Entscheidung, noch von damals auch Herrn Söder mitbetrieben. Hätte es das nicht gegeben im Jahr 2015. Wären diese Ressentiments, auch die verdrängten Kränkungen im Osten, die ja ein Stück weit auch daraus resultierten, dass aufbrach, dass man sich selber nicht in gleichem Maße gutiert sah, dass plötzlich vermeintlich Menschen von der Kanzlerin an die Brust gedrückt wurden, wie man es selber für sich nicht empfand. Ich glaube, es wäre nicht in dem Maße aufgebrochen. In der Tat, man hätte eine Weile über die Härte gesprochen. Das wäre ein großes Thema gewesen. Aber Merkel hat sich, und das ist vielleicht der politische Kern, sie hat sich ja in einem Punkt, das sagte auch Gerald Knaus völlig zu Recht, sie hat in einem Punkt vollkommen verschätzt. Sie hat geglaubt, es gibt eine europäisch-solidarische Lösung. Und dieser große politische Irrtum ist von den Orbans, den Salvinis, knallhart ausgespielt worden. Orban vor allem zuallererst hat gesagt, nein, wir, und deswegen ist es nicht nur eine deutsche Spaltung, sondern eine ganz europäische Spaltung, die ist, glaube ich, schon in diesem Jahr 2015 begründet.
Aber Albrecht von Lucke, wenn das so ist, ist dann die Frage erlaubt, ob es das wert war?
Ja.
Sicherlich für die vielen Menschen, die dadurch Zuflucht bekommen haben, die dadurch eine Chance überhaupt bekommen haben, aus dieser Misere rauszukommen. Das will ich gleich ganz klar sagen. Aber der politische Preis in Deutschland ist dann natürlich enorm hoch. Wir haben eine Polarisierung, eine Spaltung. Wir haben auch letztendlich ein Klima, dadurch ein politisches, gesellschaftliches Klima bekommen, das wahrscheinlich die Aufnahme von Flüchtlingen über Jahre und Jahrzehnte sehr schwer macht. Insofern ein sehr hoher Preis.
Ja, unbedingt. Wobei man immer eben auch dazu sagen muss, in diesem einen Moment, und der Moment wurde dann eben sehr, sehr lang, wurden sehr vielen Menschen geholfen. Es wurden sehr viele Menschen aufgenommen. Wir haben es übrigens auch tatsächlich, das darf man auch nicht unterschätzen, auch in Deutschland ja in hohem Maße bewältigt. Und trotzdem ist, jedenfalls bisher, es ist natürlich auch vieles passiert, was nicht gut gelungen ist. Es ist auch weiterhin vieles ein Problem. Aber in der Tat, der Preis ist sehr hoch. Der Preis ist vor allem in der Tat eine Spaltung Europas, ein Aufstieg des Rechtspopulismus in einem ungeheuren Maße bis nach Westeuropa, Italien, Salvini vor allem, aber auch Österreich. Das heißt, dieses Momentum ist eines, über das man nicht ohne weiteres sagen kann, das war ein politischer Erfolg, so sehr es vielleicht eine moralische Leistung gewesen sein mag. Aber hier zeigt sich das Dilemma, dass das vielleicht moralisch Richtige nicht politisch erfolgreich werden muss.
Die SPD begegnet sich gerade selbst. Am Abend ging es los in Saarbrücken, die erste von 23 Regionalkonferenzen, auf denen sich die Kandidatenpaare für den SPD-Vorsitz präsentieren. Man muss nicht vor Ort sein, um das zu verfolgen. Es gab da und es gibt auch bei den anderen Veranstaltungen einen Livestream. Albrecht von Lucke, Sie haben sich den angeschaut und ich ahne oder ich vermute, Ihre Erwartungshaltung war gering. Ich konnte vorab lesen in einem Kommentar auf der Website Ihrer Blätter für deutsche und internationale Politik, Da haben Sie geschrieben, Zitat, viel spricht dafür, dass die Auszählung der Stimmen Ende Oktober der SPD ein heilloses Ergebnis bescheren wird, das die Führungslosigkeit der Partei nicht beseitigt, sondern perpetuiert. Letztlich treten zu viele, aber nicht herausragende Paarungen an, die sich alle gegenseitig schwächen werden. Zitat Ende. Jetzt haben Sie die erste Runde gesehen. Hat sich Ihr Bild verfestigt oder korrigiert?
In der Erwartung, was am Ende herauskommt, ist das Bild dasselbe geblieben. Aber ich bin durchaus sehr positiv überrascht worden, muss ich wirklich gestehen. Ob der Lebhaftigkeit, der Debatte, der Präsenz der Paare, das war interessant, weil wir letztlich doch, das hatte ich nicht unbedingt erwartet, in 2 Stunden, das ist ja nicht viel länger die Vorstellung als 2 Stunden, doch man den Eindruck bekam, hier kann einiges vorgestellt werden, doch große Unterschiedlichkeiten klar wurden. Ich fand das auch rein vom strategischen oder vom systematischen gut aufgezogen. Also man konnte nach einer kurzen Vorstellungsrunde von jeweils 5 Minuten pro Paar, anschließende Fragestellungsrunden und anschließende auch Gegenargumentationsrunden, man konnte einen Eindruck der Paare gewinnen. Aber das Grundproblem bleibt, es sind viel zu viele Paare. Und das Interessante ist, die vor allem ja linken Paare haben keinen so herausragenden Part unter sich. Es spitzt sich meines Erachtens trotzdem auf ein Paar zu.
Nämlich?
Das ist das Paar Norbert Walter-Borjans und Frau Enkens. Das ist das eigentlich Überraschende auch des gestrigen Abends ja gewesen, dass eine andere Paarung, die Bürgermeisterin Simone Lange aus Flensburg und Herr Ahrens, Bürgermeister aus Bautzen, zurückgezogen haben.
Zugunsten dieser beiden. Ne?
Ja. Das ist das Paar, das meines Erachtens auf der linken Seite den längsten Atem für sich haben dürfte. Aber es sticht keineswegs so heraus gegenüber den anderen, die auch keinen so schlechten Aufschlag hatten. Frau Schwan, Herr Lauterbach durchaus beispielsweise. Aber es ist eben trotzdem, das ist die Erwartung, dass dieses eine Paar durchkommt. Dann wird es natürlich Olaf Scholz sein. Aber
sagen Sie,
ist das Olaf Scholz wird auf der Realo-Seite, er wird durchkommen dergestalt, dass er einer von meines Erachtens 3 sein wird, die am Schluss um die 20-30% rangieren. Hm. Weil es noch ein drittes Paar gibt. Und diese Paarung hat Herr Scholz eher klein gemacht, weil er direkt danach auftrat. Das ist die Paarung Köpping, sächsische Integrationsministerin, und Boris Pistorius, der Innenminister aus Hannover. Diese 3 Paarungen sind für mein Verständnis die Favoriten, aber das bedeutet, es wird nicht der strahlende Sieger am 26. Oktober für mein Verständnis zu erwarten sein. Ich gehe nicht davon aus, dass es bereits eine absolute Mehrheit gibt. Mhm. Und das gibt natürlich diesen 3 jedem für sich nicht die Autorität, die eigentlich eine starke Führung bräuchte.
Gut, es geht ja dann, wenn es eben keine absolute Mehrheit in der ersten Runde gibt, eine Stichwahl. Ja, dann kann man sich entscheiden zwischen den beiden Paaren, die vorne liegen. Ich war jetzt fast verlockt. Ich meine, Sie haben das ja zum Teil schon gemacht. Und das ist die journalistische Herangehensweise, nach Favoriten zu fragen, zu suchen. Ich würde ja der SPD wünschen, dass wir gerade bei dieser Vielzahl der Konferenzen, noch 22, auch erstmal so ein bisschen diesen Diskussionsraum lassen und nicht zu schnell den Norbert Walter-Borjans Zug oder andere Züge benennen, damit da nicht diese mediale Logik wieder entsteht. Wahrscheinlich ist das gerade, wenn man dem etwas Positives abgewinnen will, und ich höre ja bei Ihnen raus, dass es diese Momente gab, wirklich ein Prozess, wo sich diese Partei mal miteinander verständigt, austauscht und vielleicht sich auch ein kleines bisschen überraschen kann noch über die kommenden 6 Wochen.
Ja, das findet in der Tat statt. Wir erleben so etwas wie einen offenen Diskussionsprozess, nur müssen wir uns bewusst machen, das findet am ersten Abend statt. Jetzt kommen noch 22 Konferenzen und ich sage Ihnen, die mediale Öffentlichkeit schaltet nach der 3. ab. Die schaltet, aber sicher.
Wir haben bei der CDU dabei geblieben.
Ja, ne? Und das war auch der große Unterschied. Die CDU hatte weit weniger Konferenzen. Es waren nicht 23, es waren vielleicht 10 oder 12.
Es waren 8, glaube ich.
Oder sogar nur 8, weit weniger. Und es war eine ganz klare Dreiteilung. Es waren also 3 klare individuelle Kandidatinnen mit weit hoherem Schlagabtausch, bei denen übrigens auch sehr schnell eigentlich ja klar war, dass Jens Spahn rausfällt. Es war also ein Duo und man muss leider auch noch was Weiteres hinzufügen. Bei der CDU ging es bei dem Parteivorsitz immer auch gleich zusätzlich um die nächste Kanzlerkandidatin, möglicherweise die Machtfrage. Und hier bei der SPD ist für viele das Rennen ohnehin schon nicht mehr von der Bedeutung, weil die SPD gegenwärtig fast schon in die Region der Splitterparteien, also hart gesprochen, vordringt. Also insofern wird es ganz schwer, dieses Erwartungs- und Interesseniveau zu halten. Aber ich gebe Ihnen trotzdem vollkommen recht. Das Interessante des gestrigen Abends war, dass man interessante Perspektiven bekam, auch übrigens die ganze Breite der Partei aufgeschlüsselt bekam. Es waren ja die eher chancenlosen Paare, beispielsweise Hilde Mattheis, die sagte, wir müssen uns für die letzten 20 Jahre entschuldigen, wir haben fast alles falsch gemacht. Mhm. Während andere natürlich Olaf Scholz durchaus verteidigend an die Sache rangingen. Man merkte die absolute Spaltung und Zerrissenheit dieser Partei. Es waren aber trotzdem auch interessante Vorschläge. Und trotzdem glaube ich, im Endeffekt wird es natürlich mit der Frage des Ausgangs einhergehen. Die zentrale Frage wird sein, setzt sich die Strömung, die sehr stark ist, in der Parteibasis, aber auch bei den Paaren durch, die doch sagen, wir kommen in einer GroKo nicht auf den grünen Zweig. Und so könnte es am Schluss auf eine Auseinandersetzung Lösung hinauslaufen. Auf der einen Seite die Linke, die sich auf diese Dimension versteht und damit, egal welches Paar es sein wird, vielleicht ja wirklich Norbert Walter-Borjans und Frau Henkens, dass dieses Paar dann diese Position vertritt und gegen eine Realo-Fraktion, möglicherweise Olaf Scholz oder eben Pistorius Köpping, das dann stark macht. Das wird natürlich die dann machtstrategisch auch hochrelevante Frage sein.
Fundis gegen Realos und das mit Doppelspitze, das ist jetzt wirklich die Grünwerdung der
ja,
SPD.
Ja, ein Stück weit ist dem so. Ja.
Albrecht von Lucke.
Wobei die Grünen das ja immer in einer Paarung zusammenbrachten. Die SPD ist da dann wieder in Paarung geschlossener.
Ein Thema noch, die Ängste der Deutschen. Einmal im Jahr per Umfrage ermittelt eine Langzeitstudie, finanziert von den R&V-Versicherungen, heute vorgestellt für 2019. Jenny Gensmer hat sich das angeguckt. Wovor haben wir Angst?
Vor politischen Themen haben wir Angst, aber ich stelle eins noch voran, nämlich haben wir weniger Angst. Und zwar ist der Durchschnitt aller abgefragten Ängste von 47% auf 39% gesunken. Das ist der niedrigste Wert, der gemessen wurde in dieser Langzeitstudie seit 1994. Finde ich, das kann man schon mal voranstellen.
Okay.
Dann tatsächlich größter Angstfaktor ist die Überforderung des Staates durch Flüchtlinge, 56%, direkt gefolgt, 55% fürchten die Menschen Spannungen durch den Zuzug von Ausländern, also sehr ähnliche Themen hier. Und jetzt ein Thema, was letztes Jahr noch auf Platz 1 stand und jetzt sozusagen mit der Angst vor Spannungen gleich aufliegt, ist die Folge der Trump-Politik.
Okay. Gut.
Das sind die politischen Ängste, ja. Aber eins das möchte ich noch hinzufügen, weil ich es interessant finde, was vorher nicht abgefragt wurde. Das ist die Angst vor unbezahlbarem Wohnen, ist auf Platz 6 gelandet dieses Jahr und sozusagen aus dem Stand.
Neue Ängste, Albrecht von Lucke. Trifft das Ihre persönliche Angstwahrnehmung?
Naja, ich kann gar nicht jetzt von persönlicher Angst so sprechen, aber man macht sich natürlich gewisse Sorgen. Ich sage, und da wundern mich zwei Dinge. Erstens ist die Tatsache, dass sie gesunken sind, die Ängste, wenn man es so sagen darf, für mich erstaunlich. Weil wir doch ein Jahr hinter uns haben, das durchaus zu vielen Sorgen Anlass gibt. Und die zweite Sorge, die man haben kann, ist die Frage, wo taucht eigentlich zum Beispiel die Angst vor klimatischen Veränderungen an? Also man würde doch meinen, dass auch die Umweltfrage eine große Rolle spielen. Also diese Tatsache...
Darf ich gerade mal nachfragen, wo ist die zu finden? Ist die zu finden?
Die ist auf jeden Fall zu finden. Und das ist eigentlich auch wichtig in dieser Studie, weil sie konstant auftritt. Also das sind immer so um die 40% Menschen, die vor Klimawandel Angst haben. Naturkatastrophen ist sozusagen ein Dauerbrenner. Und ich habe mich aber auch gefragt, warum landet die jetzt nicht auf den ersten 10 Plätzen im Ranking, Fridays for Future und so weiter. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, möglicherweise eine Art Zuversicht, die auch ausgestrahlt wird durch sozusagen viele junge Menschen, die auf der Straße sind und dieses Thema immerhin sehen und dem ja auch eine positive Nuance geben, weil sie eben auch Politik aktiviert haben.
Ja, ich finde übrigens auch in dem Zusammenhang interessant, wenn die Ängste so gesunken sind, dieses Angstlevel, und gleichzeitig haben wir haben es ja schon angesprochen, diese Landtagswahlen gehabt beispielsweise am Wochenende, wo man ja erstmal sagen könnte, das sind ja auch Angstausdrücke, wenn Populisten so stark gewählt werden. Jetzt wäre eine Lesart, offenbar ist ein Ventil gefunden, wie bei Fridays for Future beim Klima, möglicherweise durch das Kreuz in der Kabine für entsprechende Parteien.
Mit Sicherheit, das ist meine Unterstellung, dass dem so ist, dass diese Angst durchschlägt. Aber man könnte noch ein zweites fragen, und das wäre dann wieder quasi der Bogen, der sich zu unserer Governance-Diskussion schlägt, nämlich die Frage, welche Ängste sind es eigentlich, die durchschlagen? Sind es wirklich nur die kurzfristigen Ängste oder kommen die Klimasorgen, die ja in den letzten Jahren und gerade im letzten eigentlich massiv gestiegen sein müssten. Wir haben ja im letzten Jahr Einschläge auch objektiver Art, wo sich die Veränderungen nicht sofort gezeigt haben. Kommen diese eben doch nicht so sehr zum Tragen wie die kurzfristigen Ängste um Sicherheit im eigenen Land und dergleichen. Und das wäre wieder eine fatale Frage für die Tauglichkeit von Demokratie.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch heute, Jenny Gensmer. Ganz herzlichen Dank für diese Information.